Sie hören Let's Talk Why, der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre, in dem Christoph Engel und Alessandro Lementani dem Warum ihrer Gäste auf den Grund gehen. Heute zu Gast Nora und Sören von Billerbeck.
Herzlich willkommen, liebe Nora, lieber Sören. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit euch. Sören, du hast anlässlich eines Interviews mal gesagt, das Singen im Rundfunkchor Berlin ist ein Traumberuf, weil es sehr vielseitig ist, weil man tolle künstlerische Erlebnisse hat in Sälen auf der ganzen Welt und weil man seine Persönlichkeit im Chor entfalten kann. Als Sänger eine Festanstellung zu haben, ist ein Privileg. Es ermöglicht, den Beruf und das Leben in Einklang zu bringen. Ihr habt euch beide im Rundfunkchor Berlin kennengelernt und wart über mehrere Jahre hinweg als klassische Sänger tätig. Ihr habt gemeinsam dann beschlossen, euch der Bierbrauerei zuzuwenden und dort sozusagen eine neue Leidenschaft gefunden. Hättet ihr in einer idealen Welt trotz Brauerei eure Gesangskarrieren fortgesetzt oder habt ihr euch bewusst gegen das Leben als Sänger entschieden und für etwas komplett anderes?
Wir hatten eigentlich beide immer vor, irgendetwas hier in der Region zu machen, wo wir leben. Also wir leben ja seit über 22 Jahren jetzt hier auf dem Land und sind viele Jahre nach Berlin gependelt und haben eigentlich immer gesagt, irgendwann müsste man mal etwas hier machen. Also erstmal, weil wir gerne in dieser Gegend sind, weil wir uns hier sehr wohlfühlen und auch mit den Menschen uns sehr wohlfühlen und weil wir natürlich wahnsinnig viel weg waren. Also wir waren viel auf Tourneen, Japan, Australien, Amerika, manchmal viele Wochen. Und da war immer so diese Sehnsucht, es muss doch noch eine Möglichkeit geben, hier etwas zu machen. Und was wir beide immer gern machen, wir stellen gerne Dinge her. Also wir haben verschiedenste Sachen. Ihr habt ja draußen vielleicht den Backofen gesehen. Also wir backen auch gern Brot. Also wir machen irgendwie etwas, wo man vielleicht ein Ergebnis auch mal sieht.
Ja, das ist. Und nicht nur hört, beziehungsweise schmeckt dann auch.
Ja, also vielleicht auch etwas herzustellen oder etwas zu erstellen, was danach auch bleibt. Also die Musik und speziell der Gesang war ja immer sehr flüchtig. Also es entsteht in dem Moment, man ist dabei und man gibt emotional oder man erzeugt emotionale Höhepunkte beim Zuhörer, ist auch gut dabei und dann gibt es den Applaus und dann ist es vorbei. Und ich glaube, das kann jeder Musiker bestätigen, dass man auch gern mal nach 3 Tagen noch sieht, was man gemacht hat. Mhm. Also wenn man mal in die Verlegenheit kommt, Fliesen zu verlegen zum Beispiel, dann freut man sich eigentlich immer, wenn man die Fliesen sieht oder anfasst oder drüber wischt, dass man die ja, dahin geklebt hat und dass das sozusagen was Bleibendes ist oder wenn man mal was getischlert hat oder weiß ich, ne? Also dass man einfach auch nochmal was anderes zum Anfassen herstellt. Das ist natürlich ein schönes Gefühl.
Ich verstehe das, weil wenn ich so an das Juristische denke, ne, ich verkaufe auch noch heiße Luft, so ungefähr. Ne? Ja, es ist nichts zum Anfassen, nichts, flüchtig, was man, nichts, flüchtig, was man sieht.
Ja, ja. Ja, und die Frage nach dem, ob es so weitergegangen wäre mit der Karriere, mit der Sängerkarriere. Also du hattest vorhin auch das Interview erwähnt. Ich kann mich gut daran erinnern, stehe auch nach wie vor dazu. Und für ganz viele ist es auch so. Ist der Beruf des Rundfunkchorsängers ein Traumberuf. Und es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wir haben ganz tolle Erlebnisse gehabt. Aber ich glaube, mit so einem Spruch, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Klingt vielleicht ein bisschen platt. Aber vielleicht ist es wirklich so. Vielleicht soll man auf so einem Höhepunkt, den man erlebt hat, einfach nochmal umschwenken können. Ist nicht für jeden was bestimmt, aber ich denke, das hat uns schon beflügelt, einfach gern nochmal etwas anderes zu probieren und nicht sowas Gleichförmiges bis zum Lebensende oder bis zum Arbeitslebensende sozusagen hinzuziehen, sondern einfach nochmal das Ruder rumreißen und nochmal was anderes Schönes, Eigenes, Kreatives, Selbstbestimmtes zu machen.
Ja, selbstbestimmt wahrscheinlich auch vor allem. Ne?
Ja. Ja, gerade als Ensemblemitglied in so einem großen Ensemble. Also wir waren ja immer mit mindestens 63 Leuten in einem Raum. Das ist auch eine anstrengende Arbeit mit vielen Menschen. Und deshalb leben wir hier auch total gerne auf dem Land, ne? Weil man natürlich wirklich einen Ruhepegel hat. Also wir sind wirklich aus Berlin dann auch geflohen, weil die Arbeit ja immer mit erstens vielen Menschen, zweitens immer mit Lautstärke zu tun hat, die man selbst erzeugt, die mit einem Ensemble ist, mit einem lauten Orchester. Da war dieser Rückzugspunkt schon sehr wichtig. Und dann ist man Teil eines großen Teams. Das können wir beide gut, weil wir von Kindheit an schon in dieser Sängerkarriere drin sind, weil wir beide als Kinder schon im Grunde genommen fast den gleichen Beruf gemacht haben wie als Erwachsene. Und ich glaube, da war es irgendwie ganz wichtig, dass man mal etwas komplett selbst macht. Also das war, glaube ich, auch unsere große Sehnsucht. Und wir beide haben gewusst, dass wir ein gutes Team sind. Also das muss man natürlich dann auch wissen, klappt das? Hätte ja auch schief gehen können, dass man sagt, oh je, funktioniert das in so einer Gründungsphase etwas von etwas Neuem, wenn man nur zu zweit ist?
War diese Sehnsucht, von der du eben gesprochen hast, also schon in jedem dann irgendwie veranlagt? Oder ist sie auch durch euer Zusammenkommen dann so erst richtig entstanden?
Also ich würde sagen, sie war veranlagt bei uns beiden. Und deshalb haben wir auch immer wieder darüber gesprochen. Und die Suche war auch immer da. Aber wir hatten noch nicht so das richtige Thema. Also wir wussten, wir wollen noch was anderes machen, aber wir wussten nicht, was und in welche Richtung. Aber es kam zu uns. Also es hat sich so ergeben und irgendwie hat sich's gut angefühlt und logisch und richtig. Ja, und dann fängt man an und dann kann man nicht mehr aufhören. Und dann kommen auch die Themen und die Arbeitsbereiche und die Sachen auf einen zu, auch die Arbeitsfelder. Ne?
Dann zeigt sich der Weg.
Genau, das zeigt sich. Wir hatten anfangs auch, hast du überlegt, was ist dein Part in der Brauerei?
Ja, den musste ich ja finden. Ne? Bei Sören war ja klar, er hatte das schon als Hobby, hat gebraut und der Weg für mich war erstmal neu sozusagen. Aber der Weg aus dem Ensemble raus war für mich eigentlich schon klar. Also ich hatte immer mal Punkte, wo ich überlegt habe, ob ich noch was anderes mache. Ich glaube, am intensivsten, so wenn man so über die 40 kommt, weil dann hat man das erste Mal, glaube ich, das Gefühl, man hat nur ein Leben. Und gerade wie ich vorhin sagte, dass wir schon in Kindheitstagen ja in dieser Musik so drin waren. Ne? Also ich war im Rundfunk-Kinderchor Berlin, also ich war schon im gleichen Funkhaus, wie ich dann später nach dem Studium. Ich kannte alle Räume, also das war ein nahtloser Übergang sozusagen. Und Sören war im Jugendchor in Wernigerode, im Internat, also auch immer Spezialschulen für Musik. Und das war, irgendwann war so der Punkt, wo man gesagt hat, ja, ist jetzt immer nur die Musik. Das war zum Beispiel auch das, als wir unseren Kindern sagten, dass wir das mit der Brauerei machen wollten, haben die das erstmal nicht geglaubt. Weil die uns natürlich so mit dieser Musik auch verankert gesehen haben. Also unsere jüngste Tochter hat mal gesagt, unser Leben besteht aus Chor.
Ne? Ja, weil wir natürlich auch da leidenschaftlich auch dabei sind. Also alles, was wir machen, machen wir eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, mit einer wirklich gewissen Leidenschaft, also sonst braucht man es nicht machen. Wir haben es jetzt nicht nur rumplätschern lassen, sondern sind da hingegangen und haben gesungen, sondern wir haben uns auch engagiert. Wir waren auch in den Gremien des Chores und ja, das gehörte für uns dazu. Die Frage ist dann nur, wie weit macht man das? Wie weit bringt man sich ein? Oder gibt es irgendwann auch Punkte, wo man sagt, nee, vielleicht bringt man seine Kraft auch für andere Dinge ein, eben für was Selbstbestimmtes zum Beispiel. Ne? Und das ist auch eine ganz neue Erfahrung für uns. Also ich war früher noch mal einen kleinen Teil freiberuflich unterwegs und nicht angestellt. Und dann war ich im Rundfunkchor und habe aber jetzt auch wieder gemerkt, dieses Freie ist schon wirklich sehr befreiend. Auch. Ja. Ist auch sehr schön. Also ich genieße das und du, denke ich,
genießt für mich war es aber neu.
Für dich war es neu?
Also ich habe schon im Studium meine Stelle ersungen beim Chor. Also ich habe dann nebenbei noch mein Studium zu Ende gemacht. Also ich war wirklich Anfang 20 schon Mitglied im Rundfunkchor Berlin. Und der Weg war vorgezeichnet sozusagen. Ne? Man bekommt einen Probenplan, dann hat man da zu sein. Da steht sogar drauf, wann du Pause hast. Also das war so wahnsinnig
durchgetimt.
Ne? Und unser ganzes Leben, daher auch, denke ich, haben die Kinder auch das Gefühl gehabt, dieser Chor saß immer mit am Familientisch, weil natürlich der Plan vorgegeben hat, wann wir da sind, wann wir nicht da sind. Wir waren manchmal auch in entscheidenden Lebensphasen unserer Kinder einfach nicht vor Ort. Das ist so, ne? Das ist diesen Preis, muss man zahlen und das ist manchmal wirklich, wirklich schwer. Also das ist ein toller Beruf, aber der ist auch für Familien auch durchaus eine Herausforderung. Ne? Und wir haben 4 Kinder und keiner unserer Kinder ist Berufsmusiker. Also die lieben zwar Musik, die spielen auch alle ein Instrument, aber ich glaube, sie wissen auch, was es heißt.
Du hast, Nora, gerade davon gesprochen, dass ihr was in der Region machen wolltet. Schwingt da auch ein bisschen mit, etwas für die Region zu tun, also Verantwortung auch zu übernehmen für die regionale Wirtschaft, für das Handwerk? War das auch ein Gedanke, der dabei kam?
Na, als wir dann sozusagen so weit waren, dass wir sagen, wir suchen etwas, was wir machen, spielte dann, als wir wirklich den großen Schritt gemacht haben, in wirklich jetzt eine Brauerei bauen. Mhm. Ne? Also wirklich unser Nebengebäude umzubauen für eine Brauerei, diese Brauereigründung, haben wir natürlich uns auch überlegt, also wir haben jetzt nicht gesagt, wir machen jetzt hier, schreiben ein Leitbild oder sonstiges, aber man muss ja trotzdem so betriebswirtschaftlich auch überlegen, was ist man oder wer ist man? Und wir haben immer gesagt, wir wollen eine regionale Brauerei sein. Das heißt ja, dass man etwas für die Region macht. Mhm. Ne? Und wir sind hier zwar nur 60 Kilometer von Berlin entfernt, aber wir sind in einem strukturschwachen Raum. Es gibt hier wenig. Ne? Jetzt im Moment gibt es hier in den 2 Dörfern nebeneinander weder einen Bäcker noch einen Fleischer noch. Also es ist eben sehr, sehr wenig in der Struktur vorhanden. Die Leute müssen immer in die nächste Stadt fahren, um sozusagen ihren Tagesbedarf zu klären. Und für uns war das schon wichtig, einfach, ich glaube vor allem, wir wollten einen Ort schaffen.
Genau. Ja? Ja.
Ein Ort, wo die Leute gerne vorbeikommen. Und das ist bei uns auch. Wir haben neben unserer Produktion auch einen Hofladen, Freitag, Samstag. Und das ist schon ein kleiner Treffpunkt für viele Leute. Mhm. Ja? Und wir haben unendlich viele Leute kennengelernt, obwohl wir hier schon 22 Jahre leben, in diesen letzten 6 Jahren. Also das ist total verrückt. Also seit die Brauerei eröffnet ist, haben wir viel, viel mehr Leute aus der Region kennengelernt. Natürlich sind wir auch vor Ort. Vorher waren wir viel unterwegs und vorher kannten uns die Leute, weil wir Weihnachten in der Kirche natürlich die Messe gesungen haben und viele Sachen so musikalisch gemacht haben. Und irgendwann hieß es, hast du gehört? Die Sänger haben jetzt eine Brauerei.
Jetzt sind sie völlig verrückt geworden.
Genau. Das heißt, ihr habt jetzt durch die Bierbrauerei auch mehr das Gefühl, am Leben, also am echten Leben, an der Realität teilzunehmen.
Na, schon am regionalen Leben.
Am regionalen Leben.
Am Leben haben wir natürlich auch teilgenommen, am realen.
Also Leben im Sinne von, dass man nicht einfach in seiner eigenen Kapsel
steht. Ja, genau. Ja, genau.
Wir haben natürlich diese Musikerbubble verlassen.
Ja, genau.
Ja. Das ist schon eine sehr...
Und früher sind wir durch Eberswalde zum Beispiel, das ist die nächstgrößere Stadt, durchgefahren und heutzutage genießen wir da auch Kultur. Also auch so wirklich sehr gut gemachte Kulturveranstaltungen, auch im regionalen Bereich. Es muss nicht nur die Hochkultur in Berlin sein, sondern wir haben einfach dieses Regionale auch wirklich für uns neu entdeckt und freuen uns, dass wir mal zum Filmfest gehen können und auch an mehreren Abenden das nutzen können. Und früher hätten wir gesagt, ja, da haben wir wieder eine Probe beim Philharmonikern oder da haben wir Konzert oder da sind wir unterwegs. Also wir haben uns das auch wirklich schön erschlossen. Also ich gehe zum Beispiel auch sehr, sehr gern einkaufen in der Stadt, in der Nähe. Und mittlerweile gibt es keinen Tag, wo man nicht irgendjemanden kennt und grüßt und ein Schwätzchen hält. Das ist einfach eine ganz neue Qualität. Die Welt ist kleiner geworden, ja, aber es hat sich für uns eine ganz andere Welt aufgetan.
Also, habt ihr diese Sängerbubble schon, als ihr als Sänger gearbeitet habt, als solche empfunden? Oder ist es euch erst im Nachhinein so klar geworden, der Unterschied?
Da wir so lange auf dem Land leben, haben wir natürlich schon wahnsinnige Unterschiede zwischen Landstruktur und wenn wir jetzt aus dem Regionalzug am Potsdamer Platz aussteigen, das sind ja Welten, das ist ganz klar. Und wenn du dann noch in München, New York oder Tokio bist, dann ist das nochmal eine Welt. Und für Leute hier bei uns in der Gegend, für die war das natürlich immer der Wahnsinn, ne? Wenn wir sagten, ja, wir sind jetzt gerade aus Tokio wiedergekommen und so, weil das ist verrückt, ne? Und das ist so weit weg, sage ich jetzt mal, für bestimmt sehr viele Leute hier in der Gegend.
Aber wir haben schon in den letzten Jahren, seit wir die Brauerei haben und auch parallel noch in Berlin gearbeitet haben beim Chor, haben wir auch gemerkt, wie wahnsinnig unterschiedlich das ist. Also wie auch das Leben wahrgenommen wird, wie die Probleme wahrgenommen werden, also alltägliche Probleme, auch Probleme, die wir als Unternehmer vor uns haben, die andere Leute gar nicht interessiert oder die gar nicht sozusagen als Angestellte, die davon gar nicht betroffen sind. Ja? Und wie man auch auf die Leute hört zum Beispiel, die bei uns im Hofladen eben auch viele Dinge erzählen, dass man sich auch Geschichten anhört, dass man auch hört, warum denken die Leute so, wie sie denken oder dass man einfach auch ja, eine andere Sichtweise bekommt, also tiefer eintaucht, ne? Unwillkürlich.
Man entwickelt sich dann ja auch selber durch sowas weiter, denke
absolut.
Ich.
Ja, ja, auf absolut. Jeden Fall. Ja. Also du erweiterst deinen Blick und du erweiterst deine Sinne auch dafür und auch dein Denken verändert sich.
Ist das eigentlich so, dass die Singerei damals einen genauso hohen Stellenwert hatte, sowohl also berufstechnisch natürlich, aber auch emotional, wie jetzt heutzutage die Brauerei? Kann man das miteinander vergleichen?
Ja, ich hatte vorhin von Leidenschaft gesprochen, ich denke schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir weniger Leidenschaft hatten beim Singen oder bei unserem vorigen Beruf wie jetzt in unserem Beruf. Ne? Nur ist das, was wir heute an Leidenschaft einbringen, bringen wir in unser Unternehmen ein. Also in unseren Betrieb, unsere Brauerei. Und wir können Dinge, die wir uns überlegen, einfach umsetzen.
Ja.
Was früher nicht so möglich war. Da gab es ganz viele Hierarchien, die eingehalten werden mussten, Ressentiments und komische Schranken, Grenzen. Also das war oft sehr, sehr, sehr zäh. Heute können wir das eigentlich relativ schnell. Das ist natürlich bei uns auf dem kleinen Dienstweg super einfach möglich. Und wir stehen einfach auch dann immer hinter den Sachen, die wir beschlossen haben.
Ja, in Neudeutsch nennt man das ein agiles Unternehmertum. Okay. Aber ich meine, man muss dem gar nicht einen Namen geben, weil es ist gelebte Realität bei euch.
Genau.
Aber es ist natürlich auch ein Luxus, dass wir, das muss man wirklich so sagen, immer ein Berufsleben hatten, was uns selber fasziniert hat. Also das war ja auch in der Musik so. Also das war ja wirklich ein großes Glück, diese schönen Jahre in so einem tollen Ensemble mit wahnsinns anderen Künstlern, Orchestern, Dirigenten zu erleben. Also das, wir haben, glaube ich, noch nie ein Berufsleben gehabt, was ja, uns Überwindung gekostet hat, öde war oder uns gelangweilt hat. Also es war ein wirklich, muss man sagen, ein wirklich großes Glück. Und das haben wir eigentlich auch immer unseren Kindern versucht zu raten, als so diese Suche war, in welche Richtung geht man, was interessiert einen, dass man vor allem etwas findet, was diese Faszination hat, weil dann fühlt es sich nicht an wie anstrengende Arbeit, weil die gibt es in jedem Beruf. Aber wenn du, glaube ich, diese Faszination noch hast und diese Liebe, diese Leidenschaft, dann kann man Dinge schaffen, die man bestimmt nicht schafft, wenn man nicht so begeistert ist von dem, was man jeden Tag tut.
Mhm. Singt ihr noch gelegentlich?
Also ich habe das letzte Mal gesungen im Dezember. Vergangenen Dezember habe ich 2 Weihnachtsoratorien nochmal gesungen. Hab da aber festgestellt, brauche ich das? Nein, ich brauche es nicht. Und zwar habe ich mich währenddessen gefragt, was machst du hier eigentlich? In der Brauerei ist so viel zu tun. Ich stehe hier und probe und singe zum 100. Mal das Weihnachtsoratorium. Alles ganz schön, alles sehr stimmungsvoll. Aber ich für mich brauche es nicht mehr. Mhm. Also es ist sozusagen, damit war das für mich sehr heilsam. Und das war, glaube ich, meine letzte solistische Aktion.
Es ist genug.
Es ist genug. Es ist, alle Messen sind gesungen. Und das ist auch ein schönes Gefühl, weil man fällt ja nicht in ein Loch, sondern wir haben wirklich ein anderes Feld.
Für mich war es ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil ich habe zugehört bei seinem letzten Konzert natürlich. Und ja, ich habe es schon immer sehr geliebt, ihn auch solistisch zu hören. Also so haben wir uns auch kennengelernt, weil Sören hat vor, weiß ich nicht, von 25 Jahren eine Matthäus-Passion, ist er eingesprungen als Solist und da habe ich mich umgedreht und habe gesagt, wer singt da eigentlich so schön? Und das war so der Beginn, wo wir uns kennengelernt haben. Er war ganz neu im Ensemble. Genau.
Und singt ihr noch gelegentlich für euch selber beim Bierbrauen oder so nebenbei?
Also ich habe die ersten Jahre, als wir die Brauerei parallel hatten, habe ich in der Brauerei gelegentlich gesungen. Das gebe ich zu. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Also ich habe früher natürlich aus jedem Konzert, was wir hatten, ganz viele Ohrwürmer mitgenommen. Und man hat diese Dauerschleife, eine Woche, 2 Wochen, und dann kommt die nächste Dauerschleife im Kopf. Ne? Und dann lässt man das auch immer wieder Revue passieren und singt dann, oder ertappt sich dabei zu singen. Nora sagt auch, ich hätte früher an Tankstellen gesungen. Beim Tanken. Weiß ich nicht, ob das stimmt.
Aber, ich hab's gehört.
Nee, aber es ist wirklich viel weniger geworden. Also vielleicht ertappe ich mich heute mal einmal im Monat, dass ich mal irgendwie mal kurz in der Brauerei was ablasse. Aber das ist eigentlich nicht mehr so, nein, beschäftigt mich auch nicht. Wache auch nicht morgens auf und gucke, ist die Stimme da? Oder das ist jetzt ein ganz anderes Leben.
Ist auch richtig dann, dass das Ego ist befriedigt.
Vielleicht, in der Hinsicht. Vielleicht, ja.
Ja. Ja, also wie gesagt, manchmal fehlt so dieses Ausatmen, sage ich jetzt mal, weil das war eigentlich so beim Sängerischen das, was einem auch körperlich gut tat, dieses Rauslassen und diese Wahnsinnsemotionen, die man auf der Bühne hat, die man natürlich versucht, ins Publikum zu geben und möglichst nicht bei sich selbst zu haben. Aber es gibt natürlich immer wieder Stücke, wo auch deine innere Emotion angeregt wird. Aber ich denke, also gerade diese Ausatemsache, die schaffen wir hier gut, weil wir wahnsinnig viel körperlich arbeiten. Das habe ich am Anfang auch ein bisschen unterschätzt. Also ich wusste nicht, dass es so eine heftige körperliche Arbeit auch ist. Und wir haben unser Fitnessstudio quasi auch in der Brauerei. Also wir sind da gut im Training und wir sind jetzt fein damit, so wie es ist.
Was haben die Gesangskunst und die Braukunst gemeinsam?
Ja, ganz viel. Also Kultur steht über allem. Also ich spreche mal von Bierkultur. Und Musik natürlich ist klar, ist eine sehr feine Kunst, eine sehr vielschichtige Kunst. Und genauso ist es mit der Braukunst, also in den Facetten, wie wir sie betreiben. Also wir stellen ja nicht nur eine Biersorte her und das wäre es jetzt sozusagen, also unsere eine Marke, sondern wir haben natürlich den Spaß an ganz vielen verschiedenen Sorten und an Kreativität und an dem, was wir vorhin schon besprochen haben, dass man einfach sich Dinge überlegt, machen möchte, sie aussucht, umsetzt und ja, quasi produziert. Das ist einfach sehr, sehr schön und das würde ich schon als Kultur bezeichnen. Weil da gehören ganz viele Prozesse dazu, gehören ganz viele Sinne dazu, die beteiligt sind. Und wir sprechen ganz viele Sinne an damit. Ist ja nicht jetzt, dass man nur einen Rausch erzeugen möchte, sondern man möchte einfach einen Genuss erzeugen und auch wirklich wahrnehmbare Nuancen mit einarbeiten. Und wenn das dann auch noch auf der anderen Seite wieder beim Konsumenten oder beim Verbraucher sozusagen so eins zu eins ankommt und der das genauso schön entdeckt, dann ist das doch ähnlich wie beim Singen früher, wenn man etwas singt und ein anderer hört das und sagt, ach, das gefällt mir oder das ist schön, das berührt mich. Und so kann das beim Bier genauso sein. Ne?
Also es ist ein gutes Bier wie eine gute Komposition.
Ja, auf jeden Fall. Würde ich schon sagen, mein Bier ist eine Komposition. Es ist nicht nur ein Bier. Also im besten Fall hat man einen schönen Geruch, man hat einen schönen Antrunk, man hat einen schönen Körper und dann hat man einen schönen Nachhall. Und wenn das alles perfekt in Harmonie zusammenpasst, ist das ein wunderschönes Erlebnis.
Ja, und die Interpretationsmöglichkeit ist ja auch so groß, wie Geschmackssachen eben unterschiedlich sind. Und Kritik gibt es auch sofort, also nicht am nächsten Morgen im Radio nach einem Konzert, aber wir kriegen schon, also wir haben sogar Kunden, die uns per Mail eine detaillierte Bierbeschreibung liefern, wie sie eine neue Sorte fanden. Also es ist wirklich ganz zauberhaft teilweise, wirklich, wie Leute sich da auch wirklich hinsetzen, und um uns etwas zu spiegeln. Und ja, kriegen wir teilweise Applaus nach unseren Kursen oder Verköstigungen, weil wir natürlich ja mit der Leidenschaft dastehen und auch nicht das Problem haben, glaube ich, ja, drüber zu sprechen. Wir müssen uns nicht überlegen, was wir hier an jemandem verkaufen oder andrehen müssen, sondern wir leben das so, wie wir das früher auch auf der Bühne gemacht haben.
Du sprachst gerade von Interpretationsmöglichkeiten. Wie wichtig ist dabei das Handwerk, also sowohl beim Gesang als auch bei der Musik, um überhaupt zum Punkt zu kommen, dass man Interpretationsmöglichkeiten hat als Sänger beziehungsweise als Bierbrauer?
Ich glaube, das ist wie in jedem Handwerk und in jeder Branche. Das Wichtigste ist, dass man sein Handwerk beherrscht. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man dann in Nuancen arbeiten kann und dann auch ins Feine gehen kann. Also die Grundlagen müssen stimmen. Also ich muss ein sauberes, ordentliches Bier brauen können. Ich muss mir sicher sein, wie gehe ich mit der Hefe um. wie habe ich die Gärführung, natürlich das Rezept vorausgesetzt, Maischen, ne? Und was wird das für ein Bier? Und dann, also dann kann man erst davon sprechen. Und das ist aber, glaube ich, in jedem Beruf so. Kann ich als Sänger auftreten und kann ich mit meinem Körper umgehen, mit meiner Stimme umgehen, möchte aber jetzt hier ein Piano singen und da ein Crescendo kann, bin aber gar nicht in der Lage. Das funktioniert nicht. Ne? Oder, ich glaube, das sollte jedem klar sein, dass das Handwerk das Grundsätzliche ist, was beherrscht sein muss. Und dann kann man über die Sachen reden, also wo man anfängt eigentlich im Genauen zu arbeiten. Mhm. Also sprich Malzkenntnis, Hopfenkenntnis, Kenntnis, wie die Hefen schmecken, wie sie sich verhalten, Kenntnis über das Wasser. Das sind die Grundvoraussetzungen, wie man damit umgehen kann.
Und der Übergang beim Bierbrauen zwischen, sagen wir mal, Handwerk und dann der Kunst, ist das fließend? Kann man das voneinander abtrennen oder ist das Handwerk per se ja auch schon die Kunst?
Das Handwerk ist das Mittel. Das Handwerk ist das Mittel und die Kunst ist das, was man dann noch individuell daraus macht. Mhm. Ja? Also so würde ich es beschreiben. Also im Prinzip nutze ich das Handwerk, denn ich möchte ja auch ein Bier reproduzierbar herstellen. Mhm. Ne? Also ich muss ja auch gewisse Schritte muss ich verinnerlicht haben, die müssen ja auch laufen. Ich muss meine Temperaturen einhalten. Ich muss auch wissen, okay, hier bin ich übers Ziel hinausgeschossen, wie kann ich das korrigieren? Das ist ja alles das Handwerkliche.
Ne? Das ist schon wie bei der Gesangstechnik, ne?
Ja, ja, im Prinzip genau.
Oder genau. Beim Instrument, ja.
Genau,
ja.
Wenn du dich heute nicht so fühlst und du hast nicht so eine leichte Höhe, dann musst du irgendwo kompensieren oder musst du irgendwo versuchen, ein bisschen anders ranzugehen, um das Ergebnis dann letzten Endes zu erreichen. Ne? Und die Kunst ist dann, glaube ich, etwas Harmonisches herzustellen, was letzten Endes das, was ich vorhin beschrieben habe, was einfach von vorn bis hinten im Geschmackserlebnis so ja, mitnimmt und was dann auch aufgeht.
Und so Handwerk macht ja auch frei dann in der Gestaltung.
Ja.
Also und wie du sagst, die Flexibilität, die man dann bekommt.
Genau.
Zu überlegen, was braucht es jetzt? Ist es dafür notwendig, dass ihr euch regelmäßig auch fortbildet? Dass ihr schaut, was gibt es vielleicht auch für neue Erkenntnisse, damit ihr da sozusagen alles ins Handwerk wieder mit einbringen könnt?
Ja, wir haben vor allem einen guten Austausch mit anderen Brauern. Mhm. Anderen Brauereien, wo man richtig gut auf Augenhöhe miteinander agiert. Also es gibt eigentlich keine Woche, wo Sören nicht mit anderen Brauern, also wir haben so 5 in unserer nahen Range sozusagen, mit denen man sich wahnsinnig austauscht, ne? Auch Probleme bespricht. Das ist ja immer heikel sozusagen. Man geht ja da auch mal aus seiner Komfortzone raus. Andererseits fragen einen auch andere sozusagen und bitten um Rat. Und das ist, glaube ich, immer eine schöne Sache, denn ansonsten ist es ja auch ein einsamer Beruf in der Brauerei. Ne? Jeder macht so seins, hat so seine ganz klaren Abläufe, ne? Auch seine Technik, die er beherrscht. Und da ist es eigentlich schön, dass es diesen Austausch gibt. Dann gibt es ab und an auch mal Treffen wie eben große Bierfestivals. Wir waren jetzt Anfang Mai in Erfurt, waren 20 Brauereien am Start. Das ist einfach schön, weil schon beim Aufbau spricht man miteinander, dann hat man spät abends in der Nacht, sitzt man noch kurz zusammen und dann trinkt man natürlich auch mal die anderen Biere und fragt sich aus. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also das ist wirklich toll. Und ich in meinem Bereich als jetzt im Vertrieb und im Marketing, ich schaue natürlich, was machen andere Brauereien. Also damit beschäftige ich mich ganz viel. Ich gucke, wie ist ja, das Außenbild, sage ich jetzt mal, wie gehen die Brauereien nach außen, was ist da interessant. Ne? Und dann muss man eben wieder wissen, was passt zu einem selbst. Also man übernimmt ja da nichts Blindes, sondern versucht immer bei sich zu sein und seinen Kern zu haben. Aber natürlich guckt man, probiert man.
Ich versuche in meinem Bereich mich fortzubilden. Das mache ich eigentlich grundsätzlich immer. Das habe ich auch früher gemacht in der Musik. Also, dass ich viel Fachliteratur lese. Ich lese Dinge über neue Erkenntnisse über Hefen, Hefebehandlung, Maischevorgänge und so weiter. Ich bin einmal jährlich auch im internationalen Braucamp in Österreich, in Wildshut. Das ist eine super Veranstaltung. Das geht 3 Tage lang und dann trifft man Brauer, zumeist aus dem deutschsprachigen Raum. Amerikanische Brauer sind auch dabei, tschechische Brauer. Und man hat so auf Augenhöhe einen wunderbaren Austausch. Man hat sehr viele Vorträge und das inspiriert mich wahnsinnig. Also ich komme dann immer wieder und Nora hat dann immer schon Angst, was jetzt, was jetzt wieder Neues im Kopf rumführe. Aber ja, man wird wahnsinnig angeregt. Also ich habe sozusagen neue Impulse daraus, ne, und setze die dann meist entweder gleich oder etwas später um. Also dass ich dann wirklich so neue Ideen habe und auch nochmal Sachen neu überdenke. Ja, also man ist ja immer in der Optimierung und gerade in der Brauerei ist es ganz wichtig, dass man auf so einem neuesten Stand der Erkenntnis bleibt. Und das kann man eigentlich nur, wenn man sich noch beschäftigt und wenn man auch wirklich offen bleibt für ganz viele Dinge, und die auch umsetzt oder auch verwirft für sich. Ne? Vielleicht ist auch nicht alles geeignet, aber dass man einfach so seinen eigenen Horizont erweitert und das dann einfach auch weitergibt in seine Biere und an seine Kundschaft.
Was ist so der Trigger, der bei dir diesen Kreativprozess auslöst?
Wenn es mich packt, also wenn ich sozusagen was erschmecke oder entdecke, was mich flasht. Also wo ich sage, wow.
Ne? Was so aus dem Nichts kommt.
Irgendwie. Aus dem Nichts, genau. Ne? Also was bei mir so ein Licht auf gehen lässt, so eine Erkenntnis, so ein Erkenntnisgewinn. Wo man plötzlich sagt so, Wahnsinn, das ist ja nochmal eine ganz neue Schiene.
Aber über den Geschmack und den Geruch meintest
über
du?
Über Geschmack, gerade? Über Geruch.
Oder kann es auch was, sagen wir mal, Intellektuelles sein?
Ja, auch was Intellektuelles kann es auch sein. Also einfach eine neue Denkweise. Eine,
Du beschäftigst dich schon immer sehr tief mit den Dingen. Ja. Also das war eigentlich schon immer bei Sören so. Mhm. Ich bin ein bisschen anders. Also ich fliege gern von Blume zu Blume, sage ich jetzt mal so. Also ich bin da so ein bisschen der Freiere und Sören kann schon sich extrem fokussieren auf eine Sache. Aber ich glaube, das ist eine gute Mischung, glaube ich. Also ja. Dass dieses eine Feste, also wie gesagt, auch die Sache im Produkt und in der Flasche. Also ich bin immer der erste Kritiker, wenn Sören ein neues Bier braut und als gebürtige Berlinerin bin ich ja da meist auch nicht sehr fein. Also ich sage relativ schnell, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt. Das ist für so einen Thüringer manchmal.
Dann muss Sören dann erstmal in die Brauerei.
Als Sänger kann ich mit Kritik natürlich umgehen. Das ist für mich klar. Nee. Ich weiß auch mittlerweile, was Nora schmeckt und was ihr nicht so schmeckt. Das weiß ich auch. Da hat ja auch jeder seine Vorlieben.
Also wenn du sie ärgern möchtest, machst du dann
was. Nein, ich weiß trotzdem, was ein gutes Bier ist. Ja. Das habe ich
ja jetzt Nora, nicht nur Nora in meiner abstrahieren, zu sagen, es ist jetzt nicht mein Bierstil, aber es schmeckt gut, aber es wird nicht mein Lieblingsbier. Mhm. Aber ich weiß, dass es für die Kategorie sehr, sehr gut schmeckt. Ja, also das kann sie schon richtig gut beurteilen. Also wir sind da wirklich sehr eingespielt. Es ist auch wirklich so, ich komme manchmal aus der Brauerei mit einem Glas und halte ihr das hin und dann gibt es die erste Bindverkostung.
was löst das bei dir dann aus? Also dieser Moment, du weißt ja noch nicht, wie es schmecken wird, du weißt nicht, wie es riechen wird. Was spürst du dabei?
Ich weiß natürlich schon, weil er hat es ja schon mehrere Wochen vorher gebraut, ich weiß ja schon, was die Idee ist, weil wir natürlich darüber wahnsinnig viel sprechen. Aber wenn es zum Beispiel ein neuer Hopfen ist, finde ich das erstmal wahnsinnig interessant. Und natürlich rieche ich auch erstmal ins Glas, also weil wir uns doch ein bisschen tiefer mit Bier beschäftigen. Und dann weiß ich auch, es ist erstens zu kalt, es hat auch noch nicht die Kohlensäure, also das sind ja immer noch in diesem Zwischenbereich, bis das Bier wirklich fertig ist. Und ja, ich kann schon die Tendenz erkennen und ich kann auch oft sagen, dass ich weiß, wem es sehr, sehr gut schmecken wird, weil wir kennen natürlich, das ist wirklich toll, als Direktvermarkter all unsere Kunden. Also wir kennen auch alle Gastronomen, wir kennen die Restaurants, wir kennen die Wiederverkäufer, also unsere Einzelhändler, die das Bier nach außen tragen. Und das sieht man dann auch schon vor Augen, also für wen es etwas sein wird, sozusagen.
Du sprachst gerade, Nora, von dem schönen Miteinander, was ihr mit anderen Bierbrauern habt. Also so etwas wie Konkurrenz gibt es dann unter den kleineren Brauereien gar nicht, oder?
Das weiß ich nicht, ob das gar nicht gibt. Also es ist natürlich, sage ich mal, Berlin ist ja so ein Haifischbecken, wo die Luft natürlich auch dünner wird, wenn jede kleine Brauerei etwas größer wird, sich ein bisschen mehr ausbreitet und verteilt und im selben Gebiet nach Kunden sucht. Wir haben das Problem gar nicht. Es ist nicht vorhanden, schlichtweg. Also wir haben wirklich ein sehr freundschaftliches, sehr kollegiales Miteinander mit anderen Brauereien. Und das ist eine richtig schöne Community. Das ist leider, es ist immer so, wenn man sich gegenseitig besucht, hat der eine Stress. Der andere hat Zeit, weil er seine Brauerei verlassen hat. Andersrum ist es auch wieder. Das sind solche Treffen wie dieses, wie so ein Festival, wo man jeder an einem Ort ist, außerhalb seiner Brauerei. Dann hat man auch mal ein bisschen Zeit füreinander. Ne? Nee, aber dieses Konkurrenzdenken ist zum Glück gar nicht da. Weil
auch die Vielfalt in Bier so wahnsinnig groß ist. Das ist, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass mit so vier Zutaten es immer wieder ein unterschiedliches Produkt gibt. Ne? Also das ist, glaube ich, auch die Faszination, die es bei mir so geweckt hat, dass, also uns haben Leute gefragt, bei den Braukursen, habt ihr denn keine Angst, dass wenn wir jetzt alle lernen, wie man Bier braut, ne, dass wir dann sozusagen ja auch das gleiche Bier brauen, wie ihr jetzt hier vor Ort und so. Ne? Und Sören sagt ja, er probiert sowieso immer neue Rezepte im Braukurs mal aus, einfach um zu wissen, Malzmischung, Hopfen, wie ist das Zusammenspiel oder so. Aber also auf den Gedanken sind wir noch nicht mal gekommen irgendwie. Ne?
Also ich glaube, selbst wenn man ein Rezept veröffentlichen würde, würde jeder ein anderes Bier brauen.
Das Wasser
also
das ist ja schon mal anders sozusagen.
Die Herangehensweise anders brauen. Der eine fährt eine Rast und misst die Zeit ganz anders oder schrotet ganz anders, hat eine ganz andere Mischung, einen ganz anderen Ansatz. Also ich glaube, wenn man fünf Brauern das gleiche Rezept vorlegen würde,
wären es fünf verschiedene
Biere. Das ist, glaube ich, irgendwie klar. Also da glaube ich ganz fest dran. Mhm. Und letzten Endes braucht man einfach eine Menge Erfahrung, ehe man da ist.
Ja, ich denke, dass man nicht einfach so sagen kann, ich habe ein Rezept für Bier, jetzt brauche ich mal schnell was zusammen.
Also. Bin dann gleich Konkurrenz für irgendwas anderes. Also ich weiß nicht. Nee, also. Mhm.
Wir haben viel über Leidenschaft gesprochen, Leidenschaft für den Gesang, für die Musik, Leidenschaft fürs Bierbrauen. Inwieweit ist Disziplin wichtig, um überhaupt einer Leidenschaft nachgehen zu können? Und ist eurer Ansicht und Erfahrung nach Disziplin etwas, was sich aus der Leidenschaft heraus ergibt? Oder muss man das quasi können lernen und dann kann man seiner Leidenschaft nachgehen?
Die Disziplin kommt aus der Leidenschaft heraus. Das ist einfach ein Muss. Also Sonntag ist und Sonntag ist unser heiliger freier Tag. Und ich muss noch Hefe abziehen oder ich muss Hopfen stopfen, weil das IPA dringend Hopfen braucht, weil die Gärung kurz vor dem Ende ist, dann muss das so sein. Und dann ist das Disziplin und dann ist das völlig klar.
Oder wenn wir eben Wochen haben, wo es keinen freien Tag gibt, die gibt es ja auch, also wo es wirklich in der Hochsaison von Montag bis Sonntag durchgeht, dann ist das manchmal heftig. Ne? Also das merken wir auch. Wir sind sehr unterschiedlich im Tagesrhythmus. Also wie ich vorhin schon mal sagte, ich bin Frühaufsteher, Sören ist der absolute Nachtmensch. Das war auch früher schon so. Also nach den Konzerten war ich immer froh, dass Sören nach Hause gefahren ist, weil ich eigentlich schon ab der Berlin-Grenze sind mir schon die Augen zugefallen. Also ich bin überhaupt nicht der Nachttyp. Also ich bin eigentlich so ab 22.30 Uhr ist bei mir einfach auch die Energie weg. Ja. Ne, und Sören kann dann noch zu wirklich
der Höchstform.
Genau, also Sören hat ja auch vor ein paar Jahren nochmal Kulturmanagement studiert. Ich habe das nicht gesehen, das musste er alles nachts gemacht haben sozusagen. Ne, weil er kann bis 2, 2:30 ist der Kopf absolut wach noch. Ne, das kann er wirklich.
Ja, und wir können einfach diszipliniert unsere Sachen, die mal gemacht werden müssen, die werden abgearbeitet.
Da wird gar nicht diskutiert.
Das ist heute nicht anders als früher. Und wenn ich früher mich auf eine Mugge vorbereitet habe, ein Konzert, und ich hatte die dritte Ausgrabung von Telemann in Magdeburg, also wieder ein neues Manuskript sozusagen, was dann auf CD gebannt werden musste, dann hat man sich seine 5 Arien und seine 20 Rezitative dann eben noch nachts drauf gedrückt. Ne? Ja. Da ging es in die andere Haushälfte und Kopfhörer an und dann hat man das Ganze sich draufgedrückt. Da musste auch gehen. Ne? Das musste auch in kurzer Zeit gehen. Oder wenn man irgendwo eingesprungen ist, dann gab es nicht viel Zeit und dann wurde die Nacht zum Tag gemacht und die Zeit genutzt. Und mit Disziplin wurden die Töne gelernt.
Was können Unternehmer von Künstlern lernen?
Jede Menge. Also Disziplin, wo wir gerade dabei waren, das ist, glaube ich, ein wahnsinnig großes Ding. Dann können sie lernen, dass man auch gut schludern können muss, also genial pfuschen, sage ich mal. Dass man nicht immer einen perfektionistischen Anspruch haben sollte, sondern das so gut wie möglich zu machen oder mit seinen handwerklichen Fähigkeiten es so gut wie möglich umzusetzen, dass man klare Strukturen hat, dass man sich wirklich auch eine Form setzt, dass man sagen kann, dass man Abläufe standardisiert, also Abläufe auch entwickelt, an die man sich hält, kann man als Unternehmer dann nämlich immer wieder darauf zugreifen und fängt nicht immer wieder von Neuem an. In manchen Situationen, also wann macht man seine Buchhaltung und so weiter, dass einen das nicht plötzlich überkommt. Weil wir als Musiker kennen ja Struktur. Das heißt, am Anfang eines Stückes gibt es eine Probenphase. Also man schaut sich die Noten an, man erarbeitet das Stück, man interpretiert es oder man gibt dem Ganzen eine Form, eine gemeinsame Form, wenn man vom Chorgesang spricht. Und dann gibt es die Proben mit dem Orchester und dann gibt es die Aufführung. Also man hat eine gewisse Choreografie. Bei einem Unternehmen kann man das ähnlich sehen. Dass man, also bis man ein Produkt sozusagen rausbringt, sind ganz viele Sachen zu bewerkstelligen, die einfach nacheinander abgearbeitet werden müssen. Das ist eine sehr große Parallele.
Ja, und dann auch natürlich, dass man immer einen Sensus nach außen hat, ne? Dass man nicht innerhalb von Bubblen lebt. Also ich glaube, ist in der heutigen Zeit noch wichtiger denn je, offen zu sein, seinen Toleranzbereich zu erweitern, zuzuhören.
Keine Angst vor Feedback zu haben.
Ja, zum Beispiel. Also genau. Kritikfähig ist man als Künstler natürlich wahnsinnig, weil man kriegt ja sofort Kritik. Also das fängt schon, weiß ich, in Studienform ja an, eins zu eins. Du wirst nur besser durch Kritik. Also wir erleben das auch, weil wir haben hier auch immer mal Studienpraktikanten sozusagen, die sich in der Brauerei ihr Vorstudium oder innerhalb des Studiums bei uns ein paar Wochen verbringen und die sind gar nicht gewohnt, dass Kritik etwas Positives ist, sage ich jetzt mal. Ne? Denn nur durch Kritik kommt man weiter, sieht man den Punkt, weil manchmal sieht man ihn ja nicht selbst. Ja. Das geht uns ja auch so. Also ich schreibe eine Mail, Sören guckt zufällig nochmal rüber und sagt, Mensch, du hast da das und das vergessen und das ist, muss man immer aus diesem persönlichen Bereich rausgehen. Es geht um die Sache. Ne? Genauso, wenn ich eben sage, beim ersten Bierding, ich sage, weiß ich nicht so richtig oder so. Ne? Das geht immer darum, das Bestmögliche für eine gemeinsame Sache sozusagen zu finden. Aber ich glaube, die Kritikfähigkeit, die ist, glaube ich, ganz entscheidend in diesem Künstlerberuf und auch in dem, wie wir so agieren. Ne? Dass wir da das immer als etwas Positives sehen, sozusagen.
Als Chance.
Ja, dann können wir aber auch sagen, wir haben es natürlich leicht, weil wir uns als angekommen betrachten. Also, dass wir einfach hinter dem stehen, was wir machen, dass wir das so als Ganzheitliches sehen, wenn man noch unsicher ist. Und da kann natürlich Kritik sehr verunsichern. Mhm. Aber wir erleben auch, du hast Studierende angesprochen, dass anscheinend manchen noch nie gesagt wurde, dass sie irgendwas nicht so gut können. Mhm. Ja, und das, wenn man dann mal Kritik übt, vorsichtig verpackt, dass das dann plötzlich der Weltuntergang ist. Also das ist halt das andere Extrem. Ne? Mhm. Also wir kennen es aus unserem Sängerberuf und das schon als Kinder früher. Ne? Man macht den Mund auf, singt drei Töne und sofort kommt die Kritik. Ja, und das würde manch einer gar nicht aushalten. Und für uns ist es halt Alltag gewesen. Ne? Also wir bieten was an, das wird kritisiert. Kritisieren heißt ja nicht in Grund und Boden vernichten, richtig, sondern das heißt ja, ich sage dir, was noch nicht so ist, ist ja was Positives. Und dann kommt das wieder zurück und ja, das begleitet uns eigentlich richtig lang und das sehen wir als was Konstruktives vor allem. Mhm. Und das geht uns jetzt auch nicht nahe und wird nicht an unserer Persönlichkeit kratzen oder wir werden uns nicht in Frage stellen.
Und die ist dann auch, wenn sie gesagt ist, ist sie auch vorbei.
Genau, also wir setzen Beispiel, uns damit auseinander.
Also zum Beispiel sind wir beide auch in keinster Form nachtragend. Also dass man jetzt irgendwie sagt, ja, aber vor 3 Tagen das oder vor 7 war das, weil das ist
also geheime Strichliste. Genau, also ihr habt vorhin davon gesprochen, wie ihr diesen Antrieb gespürt habt, was Bleibendes zu erschaffen. Musik bzw. das musikalische Erlebnis ist in dem Moment und ist dann sowohl für uns Künstler als auch für das Publikum dann danach vorbei. Und dann kommt es vielleicht wieder, wenn man selber übt oder so. Aber es ist ja nicht per se da. Und dieses Bleibende, assoziiert ihr das eher mit dem Bier, mit dem Produkt an sich oder auch mit dem Ganzen drumherum, mit dem ganzen Unternehmen, was ihr erschaffen habt. Der Philosophie. Mit der Philosophie zum Beispiel und vielleicht ein Stück weit auch mit euch selber, weil ihr seid ja auch das Unternehmen.
Sowohl als auch. Also natürlich haben wir einen Betrieb installiert oder eine Marke etabliert, unter der sich ganz viele Menschen was vorstellen können, die das vorher nicht kannten. Und wir haben auch mit unserem Logo natürlich auch so ein gewisses Branding erzeugt, dass die Leute das wiedererkennen. Das ist ja auch schon was Bleibendes irgendwie. Und dahinter steht natürlich auch ein Produkt. Und das Produkt muss eine gewisse Qualität haben, die muss für sich sprechen, sonst würde sich das keiner merken. Keiner merkt sich ein Logo von irgendwas, was ihm nicht gefällt. Ja. Das fällt dann hinten runter. Also das wäre auch jetzt Quark irgendwie. Aber ich denke, das Gesamte, dass wir die Brauerei aufgebaut haben, ist was Bleibendes. Also das ist auch was da ist, etwas, was besteht. Und die Marke, die wir erschaffen haben und die Produkte, die dahinter stehen, also für die wir stehen. Also sehe ich so.
Bier ist eines der ältesten biotechnologisch hergestellten Produkte der Menschheit. Es war bereits im Altertum bekannt, den Sumerern, den Ägyptern, die Mönche im Mittelalter haben fleißig Bier gebraut. Getreide ist das Ausgangsprodukt, woraus Braumalz hergestellt wird. Der eigentliche Brauprozess beginnt dann mit dem Maischen, einem Fermentationsprozess. Liebe Nora, lieber Sören, könntet ihr unseren Zuhörenden einen kurzen Überblick über die gängigsten Biersorten geben, die es gibt und beziehungsweise die ihr auch herstellt?
Also ich würde mal anfangen mit den klassischen Lagerbieren. Da haben wir erstmal das Helle. Unser Landbier zum Beispiel ist ein klassisches würziges Helles mit einem gewissen Twist, mit einem schönen Hopfen aus der Hallertau. Pilz ist natürlich das, was in Deutschland am bekanntesten und beliebtesten ist. Dann gibt es ein Weizen zum Beispiel, ein Weizenbier, was kein Lagerbier ist. Ich wollte die Lagerbiere beschreiben. Dann haben wir unser Festbier, was ein schönes, untergäriges, malziges, trotzdem Hopfen, harmonisches Bier ist. Dann gibt es, bleiben wir mal bei unseren Biersorten, Obergierig zum Beispiel, Pale Ales, also das ist ein englischer Bierstil, der im englischen und amerikanischen Raum so vorherrschend ist, ähnlich wie bei uns das Pilz. Also von der Hopfung her auch sehr ähnlich ist, nur durch den Hopfen und die obergärige Fermentation fruchtige Esteraromen mit drin hat. Mhm. Dann haben wir ein Indian Pale Ale. Das ist also nochmal ein IPA, ja, ja. Genau.
Ist ein bisschen herber, oder?
Herber, würziger, etwas kräftiger, intensiver, kalt gehopft zwingend. Mhm. Also kalt gehopft heißt in der Gärendphase, also wenn das Bier fast fertig ist und schon Alkohol vorhanden ist im Jungbier, geben wir nochmal Hopfen dazu in der Kaltphase und der Alkohol wäscht die ätherischen Öle aus dem Hopfen und bringt nochmal das Hopfenaroma mit ins Bier, was man dann auch als flüchtige Aromen in der Nase haben, wenn wir das Bier ins Glas gießen. Mhm. Das riecht richtig toll. Ne? Dann gibt es das Altbier in Deutschland. Wir haben Altbier auch mal gebraut im Braukurs, glaube ich, aber ansonsten als Sorte direkt gab es das bei uns noch nicht.
Rotbier?
Ein Rotbier haben wir gerade gehabt. Rotbier ist so eine fränkische Spezialität. Das ist auch um Nürnberg, um beheimatet, aber auch in ganz Franken. So ein schönes, untergäriges, malziges, trockenes Bier, also recht lecker. Dann hellen Bock, dunklen Bock, untergärig bei uns.
Wir haben zweimal schon Kollaborations...
Sude gemacht,
Sude genau. gemacht, also mit einer anderen Brauerei zusammen. Es war einmal ein Weizenbock mit einer Thüringer Brauerei, mit Michels Brauhaus aus dem Eichsfeld. Das war der Brauer, der Sören auch, bevor wir sozusagen in die große Brauerei hier bei uns reingegangen sind, die ganze Maschinentechnik gezeigt hat. Also Sören hat zweimal eine Woche bei Michel verbracht und da sozusagen bei diesem Brauprozess mitgemacht, um diese ganze technische Sache auch zu lernen. Und da haben wir mit Michel diesen Weizenbock gebraut. Und im letzten Jahr haben wir mit einer Berliner Brauerei, mit Heidenpeters aus der Markthalle 9 in Kreuzberg, haben wir ein
Smoked Black IPA gebraut. Genau, also ein dunkles, also ein schwarzes, gerauchtes, also mit Rauchmalz gebrautes, untergäriges, hopfengestopftes Lagerbier.
Mehr ging nicht sozusagen.
Mehr ging. Wir wollten einmal ein ganz fancy Bier mit einem ganz fancy Namen machen. Ansonsten sind unsere Biere immer sehr klar im Namen. Also genau, ein Rauchbock, wenn wir jetzt mal die Sorten vervollständigen wollen. Rauchbock haben wir auch schon gemacht. Und Weihnachten rum gibt es bei uns einen Doppelbock. Und den Doppelbock haben wir auch schon ins Holzfass gelegt. Mhm. Genauso wie wir auch einen Porter haben wir gebraut. Und holzfass gereifte Biere haben wir auch schon gemacht. Das heißt, da werden richtig dunkle, starke Biere ins Holzfass gelegt und man wartet 6 bis 12 Monate, holt sie dann wieder raus, lässt sie nochmal kurz nachgären.
Wie groß ist da die Ungeduld, wenn du 12 Monate warten musst?
Nee, da kann ich mich gut gedulden, weil das wird umso besser, je mehr Zeit das so ruhig da verbringt. Und wenn man nur ständig irgendwie Stöpsel auf und irgendwie eine Kostprobe nimmt, wird das Bier, glaube ich, nicht besser. Und die Biere kamen wahnsinnig gut an bei unseren Kunden. Also das war schon erstaunlich. Da wird heute noch nachgefragt. Wir haben sie letztes Jahr um Ostern rumgelauncht und dachten, ja, jetzt wird es warm und wir bieten hier Biere, die 9, 10, 11% haben. Das ging alles.
Nee. Weil die Begriffe jetzt schon einige Male fielen, glaube die wenigsten können was mit den Begriffen obergärig und untergärig anfangen.
Ja, meine Lieblingsfrage. Also ganz einfach, man kann sie auf 2 Arten beantworten, oder auf 3. Also untergärige Biere, habe ich ja gesagt, klassische Biere, Helles, Pilz, Märzen, ne? Das sind untergärige Biere, oder auch ein heller Bock, Maibock zum Beispiel. Das sind Biere, wo die Hefen bei niedrigen Temperaturen gut vergären. Mhm. Und die geben dann einen ganz klaren Geschmack. Man hat einen schönen Blick auf den Hopfen, man hat einen schönen Blick auf das Malz, aber man hat keinen Eindruck von der Hefe. Die Hefe erledigt ihre Arbeit still und unauffällig. Obergärige Biere sind Biere wie zum Beispiel das bekannteste ist Weizen, Pale Ale, Kölsch, Alt zum Beispiel auch. Oder Stout, also alle Ales im Prinzip sind auch alle obergärig. Kann man sich eigentlich ganz leicht merken und die werden gebraut mit Hefen, die sich bei wärmeren Temperaturen wohlfühlen. Also die gären schneller, geben aber bei der Gärung durch die Wärme auch mehr Ester mit ab. Das heißt, also wir haben ja auch durch die Hefe noch einen Geschmack im Bier. Wir kennen das vom Weizen, den bananigen Geschmack. Mhm. Ne? Der kommt von Estern, die aus der Hefe kommen. Und beim Pale Ale zum Beispiel haben wir auch leicht fruchtige Noten durch die beteiligte Hefe. Dann gibt es die zweite Erklärung, obergärig, untergärig. Also die untergärigen Hefen sinken in der Fermentation nach unten und obergärige Hefen treiben durch ihre Sprossverbände nach oben auf. Durch die Gärkohlensäure, die entsteht, schwimmen die wie so Ballons nach oben.
Da wird dann abgeschöpft sozusagen?
Beim Weizenbier wird es oben abgeschöpft, genau. Bei dem Pale Ale wird es nicht abgeschöpft, weil das passiert im geschlossenen Tank. Es gibt aber auch Brauereien, die natürlich mit offener Gärung arbeiten. Da gibt es also genauso viele Facetten, wie es auch im Musikbereich verschiedenste Instrumente und Stimmlagen oder Stimmlagen gibt. Also da gibt es auch sehr viele Ausprägungen. Man kommt auf vielfältige technologische Art und Weise zum Ziel. Und jeder hat seine eigene Philosophie, warum er was macht. Die dritte Erklärung wäre das schon, habe ich schon vorweggenommen mit den Sprossverbänden. Also das ist immer meine Lieblingserklärung. Also die Hefen, die untergärigen Hefen, die bilden immer Mutter-Tochter-Zelle. Und die taumeln so ein bisschen durch die Gärkohlensäure und sinken nach unten ab. Dadurch sinken die nach unten ab. Und bei der obergärigen Vergärung, da bilden die Hefen mehr Zellen um eine Mutterzelle sozusagen. Also die trennen sich nicht immer ab, sondern es gibt Sprossverbände und die sehen aus wie Ballons oder wie Fallschirme. Und die Gärkohlensäure, die geht im Tank von unten nach oben und drückt sozusagen diesen Ballon nach oben. Das wäre sozusagen noch die optische Variante, warum es so ist.
Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Überblick über die gängigsten Biersorten.
Gelernt.
Wie subjektiv ist dann eigentlich der Geschmack, wenn es um Bier geht?
Das ist extrem. Ne? Also das ist, würde ich sagen, dem Gesang auch sehr ähnlich. Ne? Es gibt ja auch Leute, die stehen auf Stimmen wie Maria Callas und manche sagen, oh, ist gar nicht mein Fall. Ne? Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und so ist es eigentlich auch beim, ja, wenn man etwas isst und trinkt. Ne? Der eine mag das hat vielleicht auch ja, mit Kindheitserinnerungen zu tun oder weiß ich, der Vater trank immer dieses Bier und dann fängt man vielleicht auch erstmal mit diesem Bier an. Oder wie in meiner Familie, man trank gar kein Bier und demzufolge ist man sehr spät dran mit Bier. Sozusagen, also das ist, glaube ich, so individuell, wie Menschen individuell sind.
Das glaube ich auch, ja. Also ich glaube auch, dass es gewisse Vorlieben gibt, ist aber wahnsinnig subjektiv ist, die ganze Wahrnehmung. Also ich denke, der eine mag eben wirklich ein sehr knallig gehopftes Bier, für den anderen wäre das viel zu überhopft. Ja, also dann gibt es Leute, die mögen es richtig fruchtig oder sie mögen ein Bier, was ein bisschen vollmundiger ist, also sprich süßer ist. Ja, wir sprechen aber in der Brauersprache von vollmundig. Der andere mag das gar nicht, der mag einfach ein trockenes Pilz, was schön eine schöne wässrige Bittere hat vielleicht, wie so ein, weiß nicht, klares Industriebier oder so, ja, und mag das nun oder und andere mögen wieder was Hopfengestopftes, andere mögen es gar nicht, also das kommt immer darauf an, wo man ist, wie man offen dafür ist, wie eingefahren man als Biertrinker ist, ne? Wenn wir manchmal fragen, was trinken Sie denn für Bier, naja, ich trinke manchmal, ich trinke eigentlich Radeberger, aber manchmal trinke ich auch Krombacher, sag ich. Das ist so der Unterschied, wie der ist dann so groß wie zwischen Wand und Tapete.
Oder die Frage, die dir ganz oft gestellt wird im Hofladen, was ist denn Ihr Frauenbier? Und dann ist immer meine Antwort, was ist denn die Frau? Also, weil da gibt es doch auch, der eine mag so, der andere so. Und also das ist schon Wahnsinn. Wir haben Frauen, die lieben unser bitterstes Bier, weil sie lieben eben diese kaltgehopften mit vielen schönen Aromahopfen, das ist eben ein IPA. Ist aber eigentlich unser bitterstes Bier, aber es ist eben so harmonisch eingebunden, dass du nicht eine hängende Bittere sozusagen auf der Zunge hast. Und die sind dann immer völlig erstaunt, weil sie eigentlich gar nicht bitter mögen in dem Sinne. Ne? Ja. Und wir sind eigentlich immer ganz glücklich, wenn Leute etwas, also bereit sind, etwas neu zu entdecken. Und ich glaube, das schaffen wir relativ gut bei unseren Leuten hier, die in den Hofladen kommen, die einfach erstmal ja, die Möglichkeit haben, eine Mischung auch sowieso, weil wir eben viele Biere haben. Also jetzt gerade heute haben wir 9 Biere im Verkauf, 9 verschiedene Bierstile. Und da muss man manchmal helfen, weil die Leute sind auch überfordert, wenn es sehr viele Biere gibt. Ne? Und ja, dann gibt man Hilfestellungen, sagt 1-2 Sätze zu jedem Bier und dann kann man das relativ gut begleiten. Ne? Natürlich, man kann über Bier viel reden. Man sollte es einfach kosten, trinken, gucken, was einem schmeckt.
Riechen. Du sagst es, das ist wie Fußball, ne?
Ja, genau. Das hat eigentlich.
Alle können darüber reden.
Genau. Und alle haben Kompetenz. Bierkompetenz. Jeder für sich.
Auf der anderen Seite, für euch als Bierunternehmer, Bierbrauer, Bierhersteller, hat sich euer Geschmackssinn im Laufe der Jahre auch entwickelt, verändert? Hast du ja auch vorher gesagt, du schmeckst ja auch, wenn es vielleicht nicht dein Lieblingsbier ist, schmeckst du ja, ob das gutes Bier ist oder nicht.
Ja, mit der intensiven, mit dem intensiven Befassen mit der Materie entwickelt man sich natürlich weiter. Also unser Geschmackssinn ist so geschult, dass wir es auch nicht so leicht haben, Bier zu trinken. Das heißt, es ist, wie es euch als Musiker natürlich auch geht.
Hier, es ist immer Arbeit.
Es ist immer Arbeit. Ja, du kannst das Ohr nicht ausstellen und wenn was nicht so perfekt ist oder wenn was nicht so ist, wie man das, hört man das sofort. Ein anderer würde es nicht hören, aber wenn man sich intensiver damit befasst, wird es schwierig. Also,
das geht uns im Bier auch. Also wir schmecken eben wahnsinnig schnell auch mal ein Fehlaroma raus. Mhm. Ich denke, was vielleicht ein normaler Kunde so nicht merken würde.
Genau. Und weil die Wahrnehmungsschwelle einfach so niedrig ist, aber man einfach darauf sensibilisiert ist, ne, dass man das wahrnimmt.
Ja. Also man trinkt Bier nicht mehr nur als Genuss sozusagen. Man hat immer, also man gleicht immer ab, sage ich jetzt mal.
Man fehlt da dabei.
Aber wie gesagt, das hatten wir in der Musik auch, dass das.
Das sind leider alle Sensoren offen und das verleitet einem manchmal auch den Genuss. Muss ich auch dazu sagen. Ich war dieses Jahr als Juror in Lyon beim Wettbewerb, beim internationalen Bierwettbewerb, also auch Wein- und Bierwettbewerb, und durfte sehr viele Biere probieren. Und da muss man auch auf den Punkt innerhalb von einer Minute wirklich das Bier beschreiben können.
Ja. Ja,
und auch musste sofort wissen, hat Oxidation oder es hat irgendein Fehlaroma oder es trifft genau den Bierstil und muss bepunkten. Das ist jetzt nicht immer nur schön. Also da gab es auch sehr schöne Biere, aber es gab auch sehr viele Biere, wo man so gesagt hat, ja, schade. Also gut gemeint oder so. Nein, das ist ja, es kann ja mit einem Bier viel passieren. Ja, also der Brauer füllt es ab und es ist dann nicht mehr in seiner Hand. Ja. Und deshalb leidet man als Brauer, glaube ich, wenn man Juror ist, auch so ein bisschen mit, weil natürlich die Kollegen sich allergrößte Mühe gegeben haben.
Ja. Das ging einem als Sänger aber nicht anders. Ja, wenn man gemerkt hat, ist eigentlich ein Top-Sänger, aber die Disposition an dem Tag ist leider nicht optimal. Vielleicht hat er schlecht geschlafen oder die Gesundheit und so.
Witzigerweise hat man da wahnsinnige Parallelen. Ja.
Du hörst jede Nuance und du leidest, hast da auch immer mitgelitten.
Sozusagen. Wie in der Musik gilt sicherlich auch bei euch, es gibt dann im Zweifel keine Ausreden, weil man hat eben dann den Kunden, der das probiert und der hat die Erwartung, dass das auch irgendwie schmeckt. So wie der Zuhörer im Konzertsaal sitzt, viel Geld dafür bezahlt und erwarten möchte, dass die Leute da in Form sind und eine Top-Leistung abliefern. Das ist natürlich immer dann den Druck, mit dem man umgehen muss. Nicht?
Klar, trotzdem sind wir alle nur Menschen.
Richtig.
Und tun unser Bestes. Genau. Manchmal gelingt es uns sehr gut und manchmal weniger.
Wie bei Konzerten, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Man weiß nie, was so richtig passieren wird. Ne?
Das macht es auch spannend. Apropos Konzerte, Sören, du hast eben auf einem Interview, was auf der Internetseite des Rundfunkchores Berlin erschienen ist, woraus Christoph vorher auch zitiert hat, erzählt, wie die Matthäus-Passion, die Peter Sellers inszeniert hat, für dich das unvergesslichste und prägendste Erlebnis mit dem Chor war. Es ist ja durchaus unüblich, ein Werk wie eine Passion zu inszenieren, also mit Choreografie und Szene. Was daran war so besonders? Und inwieweit hat deiner Ansicht nach die Inszenierung von Sellers dazu beigetragen?
Ja, da habe ich viel drüber nachgedacht und wir haben viel, viel drüber gesprochen. Also das Besondere an dieser Inszenierung war einfach diese Ganzheitlichkeit, die wir da erfahren haben. Also Peter Sellers hat ein ganz klares Bild, wie er die Matthäus-Passion sieht und wie er sie ritualisiert, hieß das damals. War ja nicht in Szene gesetzt, sondern ritualisiert. Sie hatte einen geschlossenen Ritus. Also wir haben an einer Stelle begonnen und sind am Ende auch wieder an der Stelle angekommen. Mhm. Also man hat den Kreis des Lebens und den Kreis des Seins vor Augen geführt bekommen.
Mhm. Und was Peter Sellers ganz toll geschafft hat, war dieses, dass keiner eine Rolle spielen musste. Genau. Mhm. Sondern er hat die Menschen auf der Bühne so gelassen, wie sie sind. Man konnte selbst entscheiden, gehe ich in Front, möchte ich bei dieser Seite eher ein bisschen abseits, zurück. Und es gab nicht, du stehst auf diesem Punkt. Und das, also dieses, das war wahnsinnig frei. Und das, glaube ich, war mit dem Ensemble perfekt dann auch umzusetzen.
Er hat den Musikern, den Sängern und Musikern, hat er wirklich vorgegeben, hat gesagt, egal was ihr macht, es ist immer richtig. Ihr seid immer richtig und hat damit sozusagen auch im Prinzip die Menschen abgebildet, also das Volk. Ja? Also jeder in seiner Diversität ist dann wirklich anders und unterschiedlich und hat uns so gelassen dabei und das war wahnsinnig berührend. Und die Musik hat nochmal tiefer gewirkt. Also man hat einfach auch noch mehr über Text und Musik, über die Beziehung nachgedacht. Wie wurde es von Bach eigentlich umgesetzt? Wie hat er dramatische Szenen komponiert? Ja, also wie hat er das dargestellt? Also meine Gesangslehrerin von der Hochschule in Dresden war auch im Konzert in der ersten Aufführung 2010 und hat mir gesagt, also sehr, sehr schön, aber das hätte sie nicht gebraucht, die Szene. Klar, also jemand, der vorgebildet ist und der auch im Thema steht, der braucht das nicht. Aber wir haben auch von ganz vielen Menschen gehört, die im Konzert waren, dass sie gesagt haben, es hat sie so berührt, es hat ihnen so viel gebracht. Es hat sie so wahnsinnig tief berührt und hat ihnen das nochmal so logisch erschlossen. Aber Leute, die natürlich vorgebildet sind, die natürlich wissen, worum es bei der Matthäus-Passion geht, und die haben das vielleicht nicht so gebraucht.
Wir hatten auch viele Diskussionen im Ensemble damals. Ja, ne? Braucht man das? Muss man einen Bach? Steht nicht die Musik für sich, ne? Und die Aussage, ist aber, das nicht klar?
Aber das Publikum war geflasht, egal wo wir es aufgeführt haben, in Salzburg, in New York, in London. Ich erinnere mich an die Proms, wir waren in der Royal Albert Hall und die BBC-Moderatoren sprachen hinten in der Kabine, ansonsten war die ganze Halle still, 5000 Leute, man konnte eine Stecknadel fallen hören und dann ging da... Also ein wahnsinniges emotionales Feld ab. Das war schon wirklich Wahnsinn. Also ich hatte das Glück, da den Petrus zu singen. Mhm. Und also mein tiefstes Erlebnis war kniend vorne am Sarg quasi zu kauern und Magdalena Kozina sang von Daniel Strabava begleitet.
Solo-Geige, alt.
Solo-Geige, alt. Alt, aber ja. Ja, das war einfach ergreifend. Also war auch so vom Erleben, vom emotionalen Erleben Wahnsinn. Mhm. Das habe ich mich auch jedes Mal drauf gefreut, auf diesen speziellen Platz.
Ne? Ja, und gerade wenn dann auch zum Ende der Passion, ne, mache dich mein Herz reinkommt, ja. Das ist ja dann wie so ein Moment, wo dann wo man dann wieder sozusagen ein bisschen sich öffnet.
Ach, das ging wirklich vom Regen in die Traufe. Es war schon sehr, sehr dicht gestrickt und war wirklich sehr, ja, sehr ergreifend. Auch wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Also die wirklich zu den absoluten Höhepunkten gehört. Genau. Also egal, wo wir waren. Also in New York wurde das Stück ja in eine Halle gesetzt, also da wurde extra ein Auditorium gebaut, was der Philharmonie nachempfunden wurde, und das war so eine große Halle, da hatte das also locker Platz. Das war so eine Aufmarschüberhalle in New York, also ein Riesending. Also
die Amerikaner haben es ja ohnehin mit großen.
Ja, auf jeden Fall. Und das war für uns also ein wahnsinniges.
Nicht Kosten noch Mühen gescheut, also wirklich ein Nachbau.
Ein wahnsinniges Erlebnis, so, das war die ganze Stadt, die Atmosphäre. Und Peter Sellers, die Philharmoniker, eine Top-Solistenbesetzung. Das war wirklich
Christian Gerhard,
Bariton. Ja. Also es war wirklich der Wahnsinn. Aber das war eine Sternstunde. Also sowas erlebt zu haben, ist schon ein tolles Pfund, was man so in seinem musikalischen Gepäck mit sich tragen kann.
Und das vergisst man nicht. Auch das Gefühl
vergisst
man nicht. Ne? Ich sehe es in euren Augen.
Ja, das ist, ist wirklich.
Habt ihr von der, zum Beispiel jetzt bei dieser Inszenierung, von der gemeinsamen Arbeit, zum Beispiel mit Peter Sellers oder auch den Dirigenten, auch Sachen mitgenommen, die ihr dann in euer Unternehmen indirekt umsetzt?
Ich glaube, es ist vor allem auch diese Denkweise, den Leuten erstmal ohne Vorurteile gegenüberzustehen. Mhm. Und das kann man lernen. Das kann man wirklich lernen. Also einfach tolerant zu sein, zuzuhören und die Leute nicht per se verändern zu wollen, sozusagen, sondern erstmal der Mensch, der dir gegenübersteht, ist erstmal der Mensch, so wie er ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch wenn wir hier, wie gesagt, wir versuchen ja hier so ein bisschen einen Ort zu schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen, wo, wenn das Wetter schön ist, sie auch draußen sitzen können. Und wir sind immer ansprechbar, sage ich jetzt mal. Ne? Man kann mit uns reden und wir reden nicht nur über Bier. Also das geht relativ schnell, dass die Leute auch ein bisschen, so ein Brandenburger wirft ja erstmal ab, ne? Wenn er Freitag oder Samstag hier erscheint, was so in der Woche heftig war. Und dann kann man aber hier ganz, ganz tolle Gespräche miteinander führen. Und wie gesagt, hier steht der Professor neben dem Landwirt und das ist eben ähnlich, wie ich sagte, beim Fußball. Ne? Also es gibt da keine Schranken sozusagen. Und sehr schön ist, wenn wir immer sehen, dass die dann auch untereinander, miteinander ins Gespräch kommen. Ne? Auch gerade, wenn wir so Veranstaltungen oder Feste machen. Wir machen so einen Adventsmarkt immer im Dezember, übrigens immer mit Musik auch, also wo wir uns Freunde einladen aus früherer Zeit. Letztes Jahr hatten wir ein Posaunenquartett aus der Komischen Oper und noch von uns ein Tenorkollege, der früher Posaunist war in Dresden. Also das sind immer Sachen, wo Menschen zusammenkommen und sich austauschen.
Ja, ich würde auch sagen, wir haben, also ob das jetzt aus der Matthäus-Passion oder einfach nur im Denken oder in der Auseinandersetzung dann auch mit dieser Art Ritualisierung, was daraus hervorgeht, würde ich auch sagen, wir haben eine andere Sichtweise auf die Menschen. Wir lassen die erstmal, wie sie sind, und versuchen, kein Vorurteil dazwischen zu setzen. Also man ist ja oft geneigt, Menschen einzuteilen oder zu sehen und zu entscheiden, mag ich nicht. Mhm. Ja? Und wir haben aber gemerkt, so auch im Laufe der letzten Jahre, wie wir den Hofladen ja oft betreiben und mit sehr vielen Kunden zu tun haben, dass wir erstmal das Ganze so auf uns zukommen lassen. Und dass wir so Vorurteile mal hinten anlassen. Weil ganz oft hat sich bei uns schon kristallisiert, dass man Menschen gar nicht so eingeschätzt hätte oder dass man völlig überrascht ist, mit wem man es jetzt zu tun hat. Ja? Oder dass man einfach auch Menschen so lässt, wie sie sind. Also dass man jetzt auch nicht sagt, muss ja jetzt jeder so und so sein oder ne, der Konvention entsprechen, sondern dass man auch wirklich ja, einfach tolerant ist. Mhm. Ne? Und dass man sich auch mal anhört, warum geht es dem so, wie es ihm geht? Oder wie kommt er dahin? Ja? Also was ist dem passiert? Und jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe den Petrus gesungen, ja, der hat Schuld auf sich geladen. Ja, und, aber der war in Nöten. Der ist auch ein Mensch. Also wird einfach gezeigt, dass wir alle Menschen sind. Und ja, genauso ist es. Die Menschen sind wahnsinnig vielschichtig und trotzdem funktionieren sie miteinander. Mhm. Aber am besten, wenn wir uns gegenseitig zuhören und nicht schon uns sagen, wie wir sein müssen oder ob wir richtig oder falsch sind. Das ist wirklich wichtiger denn je, dass wir wieder zu einer Gesprächskultur auch kommen, dass wir uns auch mal andere Meinungen anhören und diskutieren. Absolut. Ja, dass wir uns, man muss ja nicht immer gleich der gleichen Meinung sein, aber dass man sich wenigstens einmal anhört oder kommt man vielleicht im Kopf auch ein bisschen weiter, als wenn man immer nur sich in der gleichen Bubble befindet und jetzt immer nur mit dem gleichen Thema konfrontiert sieht und gar keine Chance mehr hat, sich mit was auseinanderzusetzen.
Mhm. Ja, absolut. Du hast vorher gesagt, wie ihr angekommen seid. Ist das, was ihr jetzt beschrieben habt, auch irgendwo das Geheimnis eures Glücks? Diese Einstellung?
Teils, würde ich sagen. Das ist ein Ergebnis, ein Ergebnis vielleicht dessen. Also weil wir natürlich sehr, sehr viel im Austausch sind, Nora und ich, darüber, wie funktioniert die Gesellschaft jetzt eigentlich oder was ist jetzt so eigentlich los oder was ist in den letzten Jahren passiert, was hat diese Pandemiezeit mit uns gemacht, auch als Gesellschaft, das haben wir alle gemerkt, dass da schon irgendwie was losgeht, was man nicht so richtig beschreiben kann, ja, und dass sich da so Grüppchen bilden und Fronten aufgebaut werden, die nicht sein müssen, weil wenn die Leute wirklich mal wieder anfangen, miteinander zu reden. Ja, im Blick oder im Wissen, dass wir uns damit auseinandersetzen, haben wir uns bestimmt für uns weiterentwickelt und kommen immer mehr da an, wo wir sagen, so, ja, das ist so unser Weg. Wir sagen ja nicht, dass wir richtig sind oder so, um Gottes Willen. Aber so fühlt es sich gut an, was wir machen und wie wir mit anderen umgehen.
Ja, und ein großes Glück ist natürlich, dass wir beide gemeinsam was gefunden haben, was uns wieder gut sozusagen durch den Tag trägt. Mhm. Das war früher die Musik, weil viele Leute können sich ja gar nicht vorstellen, dass man mit seinem Partner 24 Stunden am Tag sozusagen lebt, arbeitet, das an diesem einen Ort hier und so. Und wir konnten das früher schon gut, ne, weil wir ja auch auf allen Tourneen und Reisen immer gemeinsam waren. Und das ist ein großes Glück, ne, dass man das findet. Und jetzt auch wieder nach so einem Cut sozusagen und einem Neubeginn, dass das auch wieder funktioniert. Ne? Mhm. Also wie gesagt, es hätte ja auch schief gehen können. Ne?
Warum steht ihr morgens auf?
Ja, weil wir einfach was Schönes zu tun haben. Also weil wir das, was wir machen, gern machen. Also ich sage das auch immer wieder gern. Also eigentlich seit Betreiben der Brauerei gibt es für mich keinen Tag, wo ich sage, oh, ich muss jetzt arbeiten. Ich mache das gern. Also ich gebe zu, ich hatte mal einen Tag, da kam ich gerade aus dem Urlaub und es war kalt draußen, es waren Minusgrade und es sah ganz düster aus und es hat geregnet und ich hatte irgendwie nicht so richtig Lust, Flaschen abzufüllen. Das gebe ich zu, war ein Tag. Okay.
Das war auch der erste Urlaub nach 5 Jahren und der war bitter nötig und der tat uns gut. Und es war Februar, als wir zurückkamen und wir waren ein bisschen in etwas wärmeren Gefilden. Da war natürlich der Unterschied gut.
Aber ich stehe keinen Tag in der Brauerei und sage, um Gottes Willen, ich muss jetzt hier arbeiten oder so. Das ist also zum Glück. Kenne ich das Gefühl nicht.
Also ich bin vor allem jeden Tag neugierig auf diesen Tag, was er bringt, weil Sören hat relativ, sage ich immer, sichere Strukturen. Der weiß, es wird abgefüllt oder er hat einen Doppelsud im Brauen und dann weiß er ganz genau, was abläuft. Mein Tag ist ja jeden Tag frei, also weil ich weiß nicht, welche Mails reinkommen, wer anruft, wer etwas braucht. Also manchmal versuche ich schon hellseherisch vorauszudenken, wer könnte dann in der nächsten Woche das und das brauchen und so. Also das ist das ist wahnsinnig interessant. Also muss ich wirklich sagen, es ist jeder Tag, also für mich ist jeder Tag neu. Also manchmal kommt ein bisschen zu viel übereinander, aber gut, das ist eben so. Und ich hätte nicht gedacht, dass dieses freie Arbeiten mir so gut gefällt. Aber ich habe es eben nie gehabt und nie kennengelernt. Ich war immer viele Jahre sozusagen fest angestellt. Und also wenn ich gewusst hätte, dass es so gut ist, hätte ich es vielleicht schon früher gewagt, muss ich ehrlich sagen.
Macht dich das dann zufrieden, würdest du sagen, oder glücklich? Einfach weil wir dieses Wort jetzt benutzt haben, Glück, sowohl im Sinne von dieses Gefühl, was man hat, als auch im Sinne von zum Glück. Oder ich habe Glück gehabt, das sind ja auch zwei verschiedene Bedeutungen. Aber jetzt mal auf das Glücksgefühl. Ist es ein Glücksgefühl für euch oder eher eine Zufriedenheit oder wie würdet ihr das beschreiben?
Es ist schon ein großes Glücksgefühl. Das ist bestimmt auch so eine Grundzufriedenheit, dass man schon viele Dinge erreicht hat, die man sich gewünscht hat, sage ich jetzt mal. Wir haben immer noch Pläne. Also das ist, wir haben eine Bucketlist, die was noch so sein soll. Ne? Aber sonst gibt es ist schon ein glücklicher Zustand, jetzt leben.
Ich würde auch sagen, auf jeden Fall, also Glück, ich empfinde Glück dabei, dass wir etwas aufgebaut haben, was angenommen wird, was also läuft, was uns ernährt, was uns weiterbringt und was auch so, was einfach da ist, was wir installiert haben aus dem Nichts heraus, ne? Auch als Quereinsteiger, auch als studierte Musiker. Und ich finde es als Glück, dass wir gemeinsam arbeiten können, dass wir gemeinsam unsere Zeit verbringen, leben und dass es uns dabei gut geht. Das empfinde ich als großes Glück.
Zum Abschluss, stellt euch vor, eine gute Fee kommt und sagt euch, ihr habt einen Wunsch frei. Welcher wäre das?
Also ich würde sagen, mehr Zeit. Das wäre so mein Ding. Also die Zeit ist ein bisschen das, was so zu kurz erscheint. Die Tage sind zu kurz und ich würde mir mehr Zeit wünschen.
Ja, und das kommende Projekte, die wir ja in Planung haben, auch, dass die Zeit dafür da ist, sie zu verwirklichen. Mhm. Weil es scheitert nur daran, dass wir sozusagen im Moment mit der Produktion so viel zu tun haben sozusagen, aber wir haben noch ein paar Ideen, also da kann man noch neugierig drauf sein und das kommt, wann werden wir sehen, aber
das Barnimer Brauhaus als Ort der Begegnung und euer Bier als verbindendes Element, das die Menschen hier zusammenbringt, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Es war sehr berührend und sehr schön und wir haben das sehr, sehr genossen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke euch.
Wir danken herzlich für den Besuch.
Sie hörten Let's Talk Why, der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre. Von und mit Christoph Engel und Alessandro Limentani. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Und folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram, um keine Folge zu verpassen.